was ich lieb. Was ich hasse. Was ich lieb. Was ich hasse.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Diesmal nicht zu viert, sondern nur zu dritt, denn der liebe Nico kann heute leider nicht. Deswegen mit meiner Wenigkeit Emma, Bass, unserem Chefredakteur und Dan am DJ-Pult. Herzlich willkommen.
Moin.
Ich hoffe, euch geht's gut.
Wir sind doch alles irgendwie Redakteure. Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Ach nee, das ist immer Nikos Spruch. Arbeit ist geschafft, jetzt ein bisschen Recording, ein bisschen über Hip-Hop quatschen. Schön als Ausgleich zu dem Daily Business. Das ist auch mal immer ganz schön so.
Ja, ist ein bisschen nicht ungewohnt, aber irgendwie doch. Ich glaube, einmal hatten wir Nico auch in einer Show vermisst. Deswegen heute, glaube ich, der zweite Teil der Wo ist verdammt nochmal Nico abgeblieben? Saga. Aber ich glaube, es wird trotzdem eine sehr, sehr coole Dreierrunde heute und ich freue mich auf jeden Fall auf die Themen, denn wir haben richtig viele spannende Themen auf jeden Fall auch, wie immer bei jeder Folge von Love and Hate, und heute könnten wir, glaube ich, sogar bei der Themenvielfalt, glaube ich, sogar fast eine Doppelfolge machen.
Ja, mal schauen auf jeden Fall. Ich glaube, am Anfang müssen wir aber erstmal über ein bisschen was Traurigeres reden. Ich glaube, die meisten werden es schon mitbekommen haben. Es war auf jeden Fall auf allen Kanälen. Bass, magst du mal sagen, was so los war?
Ja, Dave Trugoy the Dwarf ist gestorben. Ein Mitglied oder Plug 2, wie man ihn auch nennt. Ein Mitglied der Gruppe De La Soul. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, wie De La Soul ist. Wir hatten jetzt auch zweimal De La Soul in der Sendung, nicht das vorletzte Mal, vorvorletzte Mal, wo es darum ging, dass der Katalog, die ersten Alben von De La Soul bei Spotify stattfinden wird, was jahrelang ja jetzt nicht der Fall war und jetzt man sich geeinigt hat und im März, glaube ich, Release Day ist, und mit sehr viel Brimborium drumherum, mit auch Vinyl Release und Kassetten. Also viel Merchandise-Kram, aber leider kann das Dave leider nicht mehr miterleben. Der ist, der hatte wohl eine Krankheit, das steckt ich jetzt auch nicht so drin, sondern eine Herzkrankheit schon über ein paar Jahre. Und an der ist er jetzt leider vor ein paar Tagen verstorben. Ja, du hast es schon gesagt, das war auf allen Kanälen. Da kann man wirklich sehen, wie viel Einfluss und wie präsent De La Soul in der Rap-Musikszene oder allgemein in der Musikszene war. Das hat sich überschlagen, die Nachricht und die Beileidsbekundungen im Internet. Das war schon krass, fand ich, wenn man so ein bisschen seine Timeline durchgegangen ist bei Facebook oder bei Instagram. Ich weiß nicht, wer von euch Twitter oder so benutzt. Auf jeden Fall fand ich das schon krass und bewegend tatsächlich, wer da alles und was da so geschrieben und gepostet wurde und Erinnerungen geteilt. War schon traurig, das Ganze. Also jeder von uns muss irgendwann von dieser Erde scheiden, aber viel zu früh. Er ist 54 nur geworden.
Ja, absolute krasse, traurige Nachricht. Hat ja dieses ganze Super Bowl-Wochenende auch so ein bisschen überschattet. Und viel zu früh, 55 Jahre, absolut kein Alter. Und es sollte ja eigentlich auch ein gutes Jahr für De La Soul werden. Na, jetzt am 2. März, wie du schon gesagt hast, Bass, sollte ja auch die ganze Diskografie, die ersten 6 Alben, die noch fehlenden Alben der Jungs dann in die Streaming-Dienste kommen. Und das war eigentlich so ein Jahr, wo De La Soul sich gesagt hat, okay, jetzt nach diesen ganzen Jahren mit Tommy Boy, den ganzen Beef, den wir da hatten, da hätte man jetzt gedacht, jetzt geht's aufwärts mit der Band, aber jetzt ist es doch leider vollkommen überraschend anders gekommen und ich habe das auch mit Bestürzen mitbekommen und habe das auch über Social Media mitgekriegt. Ich glaube, Premiere war auch einer der ersten, der erste Post, den ich so mitbekommen hatte, war dann von Premiere, und wir haben es dann auch gleich bei uns bei Backspin Love and Hate gepostet und auch auf unseren privaten Social Media Konten, und für mich kam es auch komplett überraschend. Also ich wusste auch nicht, dass Dave da irgendwie Herzprobleme hatte und da schon irgendwie länger mit zu kämpfen hatte. Er war ja auch in einem Instagram-Video, glaube ich, jetzt vor gar nicht so allzu langer Zeit, so 1-2 Jahren, und da sah er eigentlich ziemlich fresh aus. Also er hat schon ein bisschen an Gewicht verloren gehabt und man konnte eigentlich sehen, dass es irgendwie aufwärts ging, so vom Gefühl her. Er hat auch wirklich in dem Instagram-Livestream auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Und man dachte dann, okay, jetzt sind die Jungs wieder vielleicht so hot. Und nach dieser ganzen Fehde mit Tommy Boy, als das irgendwie alles komplett vom Tisch war, dachte man, okay, vielleicht kommt da jetzt irgendwie auch neue Musik. Soll ja auch noch ein Album mit Premiere oder mit Pete Rock zusammenkommen, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und da dachte ich für mich persönlich, okay, wenn es einen guten Zeitpunkt gäbe, um wieder neue Musik von De La Soul zu hören, dann ja, jetzt auf jeden Fall in diesem Jahr. Aber ja, ist doch anders gekommen, leider.
Ja, auf jeden Fall werde ich mir, glaube ich, jetzt auch die neuen alten Releases, die dann jetzt bald rauskommen, auch ganz anders anhören, glaube ich. Das ist auf jeden Fall was das dann so ein bisschen überschatten wird. Aber ja, ich war auf jeden Fall auch krass bewegt davon, dass so viele Leute sich da dazu geäußert haben. Auch Leute, wo ich jetzt gar nicht so die Verbindung zu gesehen hätte eigentlich, die das bei sich auf Instagram oder Twitter eben gepostet haben, wie Bass ja schon gesagt hat, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön dann auch zu sehen, dass da ja, ja, sich der Kreis so ein bisschen schließt und sich da alle drauf einigen können. Aber
ja, die Jungs haben ja so eine große Legacy. Das sind ja nicht nur Hip-Hop-Legenden, sondern ja auch eher musikalische Legenden gewesen. Also die waren ja auch dann in den Mainstream-News vertreten. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade dann für die Leute, zum Beispiel jetzt auch Double J von Flavor Unit ist ja auch leider verstorben, auch ein paar Tage später, und da war der Aufruf jetzt natürlich nicht so krass groß wie bei Dave, aber na klar, die Flavor Unit hat auch ein anderes Standing leider im Hip-Hop-Game. Deswegen ja, kann man das natürlich ein bisschen verstehen. Ich finde es natürlich schade. Ich würde es natürlich gut finden, wenn jeder, der von uns geht, irgendwie die gleiche Aufmerksamkeit bekommt und die Legacy auch ebenso gleich dann fortgeführt wird. Aber klar, ey, De La Soul ist natürlich eine mega krasse Gruppe. Die haben so eine krasse Vergangenheit und so einen krassen Impact auch im Hip-Hop gehabt. Das ist natürlich dann über die Genregrenzen hinausgegangen, diese leider ja traurige Nachricht.
Ja. De La Soul hat's ja auch, hat ja auch ein neues Zeitalter parallel zu allen anderen. Das hat sich ja nicht alles dann an De La Soul ausgerichtet, aber De La Soul hat ja so mit der Begrifflichkeit Daisy Age für sich ein neues musikalisches Hip-Hop-Rap-Zeitalter eingeläutet. Und so hat man sie auch denn in Erinnerung mit dem Debütalbum 3 Feet High and Rising, wo dann sehr echte Knaller draus sind, wirkliche viele Mega-Hits, und dann weg von diesem typischen bisschen straßenlastigen Rhymes, bisschen in die Fresse Rap, was natürlich auch über die Jahre BC Boys, Public Enemy, LL Cool J, und dann kommen da drei Jungs, die sehr dieses Daisy Age, diese positiven Vibes versprühen, und das knallt richtig rein und einfach
Native gute, Tongue, ne? Das Stichwort dann, ne?
Ja. Native Tongue Bewegung, die da gegründet wurde oder dann eben da schon in der Mache war mit sehr vielen Vertretern, an einem Strang gezogen, wie Jungle Brothers, Queen Latifah als Beispiel. Die haben da schon ordentlich aufgerührt und auch gezeigt, es muss nicht immer dieses Street-Ding sein. Sie machen eben dieses Positivity-Vibes. Und damit haben sie schon sehr viel Fans gewonnen. Millionen natürlich.
Was ich mir dann auch gleich gedacht habe, gut, jetzt am 2.3. ist ja erstmal diese Veröffentlichung auf den Streaming-Plattformen. Aber ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht irgendwie das Label dahin kommt und das so ausschlachtet. Also gerade zum Beispiel, ich finde, Nirvana ist da immer so ein bestes Beispiel. Da wird dann alle 10 Jahre irgendwie irgendeine B-Seite nochmal veröffentlicht und in irgendwelchen Demo-Aufnahmen rumgekramt, um da wirklich alles rauszuholen. Ich hoffe sehr, dass das hier nicht passiert.
Aber ich glaube, sowas passiert, also wenn man überlegt, Elvis ist auch schon seit 77 tot, glaube ich, die Beatles sind nicht alle tot, aber gibt's so nicht mehr. Da passiert ja auch alle paar Jahre oder ja, alljährlich kommen da neue Releases oder neu gemischt und doch nochmal neu interpretiert und alles. Da passiert das ja leider auch immer, aber ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Wir haben es ja auch ab und zu mal besprochen, sollte man posthum immer noch mit ganz vielen Sachen um die Ecke kommen, um das ja, der eine sagt, um den Künstler vielleicht zu ehren, der andere sagt, lass das einfach ruhen und genieß die alten Sachen. Ist so ein zweischneidiges Schwert eventuell so. Oder für viele Leute könnte es so sein.
Also ich habe auf jeden Fall einen Hörtipp für euch, eine sehr schöne Hörempfehlung. Ein Tribute-Mix, der jetzt am 23.02. Also wenn das hier zum ersten Mal released wird, unser Podcast in ein paar Tagen am Mittwoch. Das heißt, morgen müsst ihr unbedingt einschalten bei Backspin FM um 20 Uhr, denn da hat unser Mann DJ Jesse Watt, den ihr von der Show The Nod Factor kennt, auch hier bei Backspin FM, der hat nämlich einen Tribute-Mix an den Start gefahren. 2 Stunden Songs von De La Soul, Remixe, irgendwelche Features, seltene Songs, das hat er alles zusammengestellt. Und dieser Mix, den gibt es auch schon auf der Instagram-Seite von DJ Jesse Watt, ist da verlinkt. Aber falls ihr Bock habt, das im Radio zu hören, dann könnt ihr auf jeden Fall einschalten. Also merkt es euch, 23.02. bei Backspin FM. Und falls ihr diese Folge erst nach dem 23.02. hört, könnt ihr natürlich auch auf Insta das bei DJ Jesse Watt hören. Oder ihr könnt auch euch auf den zweiten Teil freuen, denn ich habe heute noch mit ihm geschrieben und ihn gefragt, wann denn der zweite Teil rauskommt. Denn es werden mehrere Teile dazu erscheinen und im April soll dann Teil Nummer 2 kommen, also Best of Dave bzw. Best of De La Soul / Tribute Mix. Richtig schöne Sache.
Interessanterweise, aber wenn man so die Timeline über Instagram und so, da hatte ich so einen Post gefunden, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, aber es ging um halt die Releases, die alten Alben, die neu bei Instagram, bei Spotify kommen und natürlich diese Klickzahlen dafür auch maßgeblich dazu beitragen und in irgendwelchen Charts Positionen zu landen oder vielleicht auf eine Nummer 1 Position, wo auch immer zu kommen. Und da hatte einer gepostet, herzlichen Glückwunsch an De La Soul, im März sind 8 Alben auf Platz 1 aller Charts. So. Ja. könnte man das fast von ausgehen jetzt. Also ja. Ich meine, wir haben eine fette Legacy und wenn die Dinger kommen, auf jeden Fall wird es da einige Klickzahlen geben und finde ich auch gut so. Also wir haben ja auch lange, in den letzten 2 Mal, wo wir über De La Soul gesprochen haben, viel Liebe einfach nur für De La Soul.
Mhm. Ich würde sagen, ich schätze mal, wir hören jetzt auch einen Song von De La Soul, oder Dan?
Auf jeden Fall, ja. Bass hat es vorhin schon erwähnt. Viele Banger in der Anfangszeit von De La Soul. Kann man eigentlich die Alben komplett durchhören und da ist wirklich kein schlechter Song mit dabei. So wie auch ein Classic von den Jungs, I Know, gibt es jetzt von De La Soul.
Und damit bis gleich bei Backspin Love and Hate. Backspin, Love and Hate. Ich weiß ja nicht, Bass, Dan, wie es bei euch so ist. Habt ihr die Grammys verfolgt?
Yes, so auf jeden Fall.
Ja, ich bekomme das immer erst im Nachhinein mit. Ich bin da niemand, der sich da irgendwie von Fernseher setzt und sich die Nacht um die Ohren schlägt. Aber dieses Mal hätte sich das vielleicht gelohnt. Denn es gab auf jeden Fall, ist einiges passiert, Bass.
Im Nachhinein auf jeden Fall. So. Also ich bin noch keiner. Ich bin persönlich niemand, der sowas wie die Grammy Awards Übertragung oder Oscar Übertragung oder keine Ahnung, vielleicht in Deutschland ähnliche Dinge, da sich die, außer für den Super Bowl schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Hab's nicht geschaut, aber im Nachhinein gab es bei den Grammy Awards 2023, die Grammy Awards, die ja von der Recording Academy in Los Angeles gemacht sind, da jährlich, wenn da Künstler wie Sänger, Komponisten und Produktionsleiter und Tontechniker werden da geehrt und da wird der sogenannte Grammy verliehen. Der fand am 5. Februar statt und während dieser Veranstaltung gab es ein All-Star-Tribute zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums der Hip-Hop-Musik. Das, denke ich mal, ist auch ganz speziell, denn auf die Musik, da war bei mir schon so, okay, aber es sind halt die Grammy Awards, da geht es um Musik. Also hat man auch die Hip-Hop-Musik geehrt und vielleicht nicht die ganze Hip-Hop-Kultur. Obwohl, wenn man auf diversen Plattformen oder bei YouTube oder wo, wer auch immer, private Videos, so richtig offizielle Videos, gibt es gar nicht so viele, die ich da gut gefunden habe, wenn man das so gesehen hat, dieses All-Star-Tribute, ich habe gar nicht die Zeit gestoppt daran, weißt du das ungefähr? Ich schätze mal, jetzt so 10 Minuten, 12 Minuten.
Ja, so eine knapp Viertelstunde war das schon.
So eine Show-Einlage, sehr monumental, kann man fast schon behaupten. Wie gesagt, zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums der Hip-Hop-Musik war schon dope und da versprühte schon eine Menge Hip-Hop-Charme. Aber natürlich waren da so die Big Names der letzten 50 Hip-Hop-Jahre vertreten und keine Underground-Artist oder so, wie wir sie auch zu schätzen wissen. Aber es war schon dope, gerade die Protagonisten, die auf der Bühne standen, chronologisch. Man hat so ein bisschen chronologisch versucht, oder nicht versucht, es war schon sehr chronologisch aufgebaut, dass man so die Jahrzehnte so ein bisschen verfolgt. Am Ende die letzten zwei, drei Acts, sehr moderne Sachen, aber es ging eben aber auch mit Grandmaster Melle Mel auf der Bühne los und Grandmaster Flash, die ja ihre Hochzeit Anfang, Mitte der 80er hatten.
Und nochmal ergänzend dazu, ich weiß nicht, ob ihr das auch auf Social Media verfolgt habt, so ein paar Hip-Hop-Legenden, die ja fühlten sich so ein bisschen, die waren ein bisschen angepisst, kann man sagen, dass die auch nicht eingeladen wurden. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen.
Sehr, sehr oft, wie immer auf Jay-Z irgendwie das Close-Up, die Kamera gerichtet haben, um vielleicht so ein bisschen Stimmung von ihm einzufangen. Das war zumal ein Punkt, auf den du jetzt gerade angesprochen hast. Ich habe jetzt, weiß gar nicht, wer da vielleicht noch so ein bisschen im Publikum saß, der vielleicht zähneknirschend da wahrscheinlich saß. Ich hätte ja auch gerne auf der Bühne gestanden.
Ja, ich habe zum Beispiel auf der Social-Media-Seite von JJ Fat, das ist ja so eine legendäre Frauengruppe, ein Hip-Hop-Trio, Female-Hip-Hop-Trio aus der West Coast, die Ladies von Death Row Records sozusagen damals, und die waren ja irgendwie als erste Gruppe nominiert damals, Ende der 80er, als es mit der Hip-Hop-Kategorie bei den Grammys losging, und die haben auf Social Media auch schon, also die waren schon angepisst, aber sie haben es sehr, sehr sachlich rübergebracht, haben sich dann auch gewundert gehabt, okay, wenn ihr hier schon die Hip-Hop-History bei den Grammys represented, dann solltet ihr dann auch die erste Hip-Hop-Gruppe, Female Hip-Hop-Gruppe mit einladen, die damals bei der Neuverkündung der Kategorie auch mit dabei waren. Und ja, da haben sie eigentlich nicht Unrecht. Also wenn man so ein bisschen die Recherche noch sauberer hätte machen können, dann hätte man die Mädels wahrscheinlich auch mit eingeladen. Vielleicht nicht bei der Performance, aber zumindest, dass sie als Ehrengast irgendwie auch mit dabei.
Ja, also ich finde es schon krass. Also das Bühnenbild hat sich so wechselt. So, ich weiß nicht, ob, keine Ahnung, welche Videoleinwände, so eine moderne Technik und Richtung Ende der Performance gibt es da so eine Auflistung von ganz vielen Hip-Hop-Musik, also von Musik-Artists aus der Hip-Hop-Kultur. Das ist schon krass, wenn man da so ein bisschen genau hinguckt, dann ist da ganz schön viel Random-Kram dabei. Also nicht so die super, super Big-Names, sondern hat man auch versucht, so ein bisschen oder einige Namen zu nennen, die selbst ein Jay Life findet sich auf dieser Aufzählung wieder, wenn man genau guckt, und viele andere nicht Treacherous, sondern Poor Righteous Teachers zum Beispiel, findet man da. Aber trotzdem, es war LL Cool J, hat das so ein bisschen eingeleitet, hat da so ein bisschen die Ansage gemacht, das Intro quasi gesprochen, Outro gesprochen, hat coole Worte gefunden und zu Ehren der 50-jährigen Jubiläums und For the Culture, und hat die Fahne hochgehalten. LL Cool J sowieso ist ja dafür bekannt, dass er extremer Hip-Hop-Artist ist, also er sich der Hip-Hop-Kultur extrem verbunden fühlt, und das sind genau seine Veranstaltungen war, und ja, waren schon Big Names da. Könnt ihr mal, Nico würde jetzt fragen, ja, und wen habt ihr so vermisst oder welchen Act fandet ihr am besten? So, das kann ich mir jetzt gerade vorstellen, dass Nico genau das jetzt in die Runde schmeißen würde. Wäre er hier bei uns?
Ja, das, ich glaube, jeder hat so seine persönlichen Favorites, All-Time-Favorites, die auf keinen Fall fehlen dürften in so einer persönlichen Hommage an den Hip-Hop. Das ist natürlich klar, aber ich glaube, so dieser Querschnitt an Künstlern, die da aufgetreten sind, ich glaube, da haben sie schon das ziemlich gut getroffen. Gar keine Frage. Und ich bin ja nochmal für mich so ergänzend und abschließend für mich persönlich, ich bin ja absolut gar kein Fan von Auszeichnungen und erst recht nicht von den Grammys. Ich finde das auch vor allen Dingen, was in den letzten Jahren auch immer als Best Hip-Hop Newcomer und Best Rapper und sowas ausgezeichnet wurde, das hat für mich überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun. Da werden mich viele wahrscheinlich haten und sagen, ich bin einfach hängen geblieben, aber es ist einfach nicht mein Flavor.
Aber warst du dieses Jahr d'accord damit? Ich weiß nicht, wer ist denn gewonnen? Ich glaube Kendrick, oder?
Ja, das ist halt für mich auch immer so ein Mainstream-Phänomen. Ist natürlich klar, dass halt die bekanntesten Rapper dann immer irgendwo vorne landen. Das ist aber halt, das wäre halt nochmal ein ganze Love-and-Hate-Folge für sich. Da könnte man drüber philosophieren, wie man da rangeht, also wie man das sozusagen bewertet, ob das jetzt nur mit dem Erfolg zu tun hat oder ob das nur etwas damit zu tun hat, dass die Künstler jetzt irgendwas Neues oder irgendwelche komischen genreübergreifenden Alben machen, was wirklich so als in Anführungsstrichen Weiterentwicklung dann angesehen wird. Das ist ja immer so ein Problem bei mir, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden bin, dass wenn ein Künstler irgendwas anderes macht, das immer als Weiterentwicklung so positiv dargestellt wird. Aber das ist halt eine Denkweise bei mir, da haten mich viele für, aber ich kriege auch sehr, sehr viel Zuspruch dafür. Und deswegen, für mich war eigentlich die Grammy-Verleihung einfach nur diese 15 Minuten Power-Hip-Hop-Representen-Show und danach war es dann für mich auch durch. Also ob jetzt da Kendrick Lamar noch abgeräumt hat oder irgendeiner von den anderen, hier sehe ich noch auf der Liste, Lil Baby, Big Boy, Nelly, das ist so alles so, ja, muss ich mir nicht geben, da freue ich mich dann lieber auf meine Oldschool Heroes, die ich dann feiere. Und so nimmt sich halt jeder etwas aus dieser Veranstaltung heraus. Und ich denke, wir haben alle unseren Spaß gehabt und freuen uns auf jeden Fall auch, dass diese Künstler, die da aufgetreten sind, die alten Männer, dass die scheinbar noch immer auch Potenzial haben, eine gute Live-Show zu rocken, auch wenn es nur für ein paar Minuten war.
Ist halt so, natürlich, das musste man, also irgendwie wurde vielleicht auch die Recording Academy in L.A. irgendwie nicht genötigt, aber man sagt so, scheiße, wir müssen was machen, wir kommen gar nicht drum rum, 50 Jahre Hip-Hop-Musik, das geht gar nicht ohne, also wer weiß, also letztes Jahr oder nächstes Jahr wird es so eine Show nicht geben, da ist eine andere dicke Show, aber dieses Jahr passt es einfach, da bin ich auch bei dir, 15 Minuten Grammy Awards dieses Jahr, genau dieser Ausschnitt hat mir auch gelangt. Also in meiner Recherche, als du so bei uns in der WhatsApp-Gruppe das geschickt hast, hey, guck mal, wäre das nicht was für Love and Hate? Ja, natürlich ist was für Love and Hate. Und bei der Recherche haben mich die Grammys hat mich nicht gejuckt. Wer hat da irgendwie das meiste abgeräumt oder wer war nominiert? Interessiert mich einfach nicht. Ich fand's cool, dass die Academy irgendwie der Hip-Hop-Musik in diesem Jahr halt aus diesem Grund da eine Plattform gibt und alles gut. Also ne, kann man drüber streiten, ob das cool ist oder nicht oder wer hat seine Favorites vermisst. Braucht man nicht weiter drüber eingehen. Einfach, dass die Hip-Hop-Kultur eine Plattform hatte, da schon mal zu zeigen. Die alten Hasen, das ist ja auch wieder so, ne? Das sind die alten Hasen, nicht alle, aber sind noch am Rocken und können es auch irgendwo noch.
Aber Emma, sag mal du, was für eine Bedeutung hat denn so eine Grammy-Verleihung für dich? Ist das so ein Indikator, wo du sagst, das ist für mich auch persönlich wichtig? Klar, dass das für die Musikindustrie natürlich von großer Bedeutung ist, das weiß man. Aber so, was für einen persönlichen Effekt hat das denn bei dir?
Ja, ich habe gerade auch drüber nachgedacht. Also ich fand's schon spannend so. Also ja, wie gesagt, dass Kendrick halt gewonnen hatte, war für mich relativ klar, und jetzt auch keine Überraschung. Was ich jedes Mal aufs Neue sehr spannend finde, ist, was es da für verschiedene Kategorien gibt. An der Stelle kleine Anekdote. Meine Mutter hat mich, wir hatten telefoniert und sie meinte, dass irgendwie das SWR-Rundfunkorchester oder irgendein SWR-Dings hat da was gewonnen, wo ich auch, also was, okay, bei den Grammys. Das fand ich verrückt, aber krass. Ich glaube, ich hätte gerne sowas auch deutschlandweit wieder, weil ich habe gerade überlegt, ich glaube, in Deutschland gibt es kein richtiges Äquivalent dazu. Seit der Echo abgeschafft wurde, und das war auch absolut in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, hier in Deutschland gibt es sowas gar nicht mehr so richtig.
Ist auch so eine, ich weiß von einer, ja, dass die Academy Awards sozusagen, das hat so ein anderes Standing, so, ne? Das ist so L.A., Bling Bling, Schickimicki. Mhm. Ist auch erstmal schwierig, da irgendwie in einem anderen Land, das schaffen vielleicht dann die Japaner oder die Chinesen auf ganz ihre eigene Art und Weise, aber dann irgendwie läuft man immer wieder Gefahr, vielleicht hat der Echo auch über Jahre, ich finde das auch zu Recht irgendwie abgesetzt oder dass das nicht mal weitergeführt wurde, aber es hat immer dann irgendwie so ein Abklatsch so.
Ja.
Ne? Also es kann irgendwie, klar kannst du in allen Ländern dieser Welt ähnliche Formate bringen, irgendwie funktioniert wie bei The Voice, aber irgendwie dann so Echo oder irgendwie andere Dinge hat irgendwie so dieser Abklatsch-Flavor zu, sagt man ja eigentlich auch zu der Hip-Hop-Kultur in vielen Dingen. Und wenn man sich das oberflächlich betrachtet, ja, ist einfach nur irgendwas übernommen und davon da drüben und versucht da irgendwie genauso Ghetto-like zu sein oder irgendwie, ne, so, das ist so eine scheiß komischen Kommentare, muss man sich ewig anhören, ohne rauszufiltern, ob da wirklich eine wirklich gut gewachsene eigene Kultur entstanden ist. Mhm. Die kultiviert wurde,
Das wäre auch spannend. Dann werden hier in Deutschland wahrscheinlich 15 Minuten Tribute-Mix mit Torch und Freundeskreise.
Die Rheinbanditen. Bitte, die Rheinbanditen.
Stieber-Twins.
Das würde ich mir auf jeden Fall angucken.
Es hat man einen anderen Bezug. Ne? Also wenn das vielleicht auch in kleineren, ich würde es auch feiern auf irgendeine Art und Weise in etwas kleinerem Kreis oder so. Aber ja, da sagen wir einfach, fahren wir diesen Sommer wieder zur Tape-Fabrik in Wiesbaden.
Auf jeden Fall.
So, da wird unser All-Star-Tribute stattfinden auf unsere Art und Weise. Und ich glaube, wir finden sowas eh geiler als so eine komische Ich muss einen Anzug tragen Veranstaltung in L.A.
Das stimmt. Hören wir jetzt eigentlich den 15 Minuten Tribute-Mix hier?
Oh, das wäre es eigentlich, dann sind wir vorbei. Da, tschüss. Ja.
Aber leider gibt es den nicht auf Vinyl. Noch nicht.
Ach, verdammt.
Ich gehe morgen nochmal in meinen Plattenladen und schau mal nach.
Das war immer schon krass. Okay, wir spielen gleich einen Song. Das war ja immer so 8 Bars. Ne? Da haben wir immer so 8 Takte. Ein Künstler hat immer so 8 Takte gerockt. Ja. Dann wurde von links nach rechts geschwenkt. Dann kam der nächste durchs Bühnenbild. Und so war schon ganz schöne Action da.
Ja, so stelle ich mir eine gute Live-Show vor. Also wirklich jeder Hip-Hop-Künstler sollte sich das nochmal ansehen, was für ein Energielevel da immer aufrechterhalten wurde. Und so würde ich mir das auch als eigentlich Live-Show, als Zuschauer wünschen, hingehen. Gerne auch eine kurze Live-Show, vielleicht auch nur eine Dreiviertelstunde. Dafür gibt der Künstler Vollgas, ist kurz vorm Herzinfarkt und wir gehen alle glücklich nach Hause. Aber ja, musikalisch sind wir jetzt oder wir bleiben bei dem Künstler, der als erster hier bei dieser Grammy 50 Jahre Hip-Hop Hommage aufgetreten ist, nämlich der selbsternannte Größte aller Zeiten, The Greatest of All Time, LL Cool J. Wir hören ihn jetzt mit einem seiner Klassiker, Rock the Bells, 100 Millionen Mal von allen DJs weltweit gescratcht und wird immer noch benutzt. Und ich habe letztens, glaube ich, auch wieder ein bisschen mit Rock the Bells rumgespielt. Also Classic auf jeden Fall, in the house jetzt.
Und dann bis gleich bei Backspin Love and Hate. Wir sind zurück bei Backspin Love and Hate mit Dan, Bass und mir, mit Emma. Und wir sind ja auch so ein bisschen so ein kleiner Kultur-Podcast, beziehungsweise ein großer Kultur-Podcast natürlich für die Hip-Hop-Kultur. Aber wir haben auch ab und zu so ein bisschen Ausstellungsempfehlungen und diesmal eine aus Berlin, zwar von der Ostberliner Straßenkunst. Bass kann da bestimmt ein bisschen mehr gleich zu erzählen.
Ja, die Ostberliner Straßenkunst, da läuft noch bis zum 5. März. Leider nicht mehr so lang, aber nochmal so der letzte, the last call, na last call nicht ganz, aber eine Ausstellung zur Graffiti-Geschichte in Marzahn-Hellersdorf, also zur Ostberliner Graffiti-Geschichte. Das ist ganz, ganz spannend. Ich werde auf jeden Fall, man nimmt sich das immer vor, aber am 5. März, bisschen Zeit habe ich noch, ein paar Tage. Ich muss da irgendwie nochmal hin nach Berlin. Ich habe da Bock drauf, weil das erinnert mich immer, ich bin ja auch Teil der Ausstellung Eine Stadt wird bunt im Museum für Hamburgische Geschichte. Da haben wir auch schon viel drüber geredet. Gruß geht raus an die 4 Leute, die das auf die Beine gestellt haben, dieses riesen dicke Buch rausgebracht haben. Dazu jetzt die Museumsausstellung und da gibt es auch in Berlin eben diese Ostberliner Straßenkunstausstellung, die auch Lust auf mehr macht, als nur darüber zu lesen, die eben so ähnlich, also die sich eben der Graffiti-Geschichte Ostberlins widmet, was ich auch sehr spannend finde, weil als es alles in der DDR begann, in Westdeutschland und Westberlin war es auch sehr schwierig, an Sprühdosen zu der Zeit zu kommen und an Markern und wie man das damit umging irgendwie. Aber Beat Street, wie es in diesem Artikel vom Tagesspiegel steht, Beat Street Anfang der 80er, 84, war der erste Samen, wie es da so schön hieß, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, dass da Leute gesehen haben, wow, was ist das? Weiß ich irgendwie nicht genau, aber irgendwie scheint es richtig geil zu sein, cool zu sein. Und man hat sich da irgendwie mit identifiziert, weil Beat Street für viele Kids und junge Leute eben auch bedeutete, gerade Graffiti, das steht auch in diesem Artikel, das auch, ich denke mal auch im Westen, wie für alle Graffiti-Maler, bedeutete für uns einfach aus dem System auszubrechen und das ist bis heute ja so geblieben. Natürlich hat man auch versucht und macht sein Geld mit Graffiti, aber es gibt noch genug Kids und Jugendliche und alte Junggebliebene, die immer noch mit Graffiti aus dem System ausbrechen.
Was ja eigentlich auch total spannend ist, weil das der Film da überhaupt zugelassen wurde, war ja irgendwie so das Gegenteil. Also musste es ja auch erstmal eine Zulassung für amerikanische Filme in der DDR bekommen. Und das ging damals relativ fix bei dem Film mit der Begründung, dass es eben eigentlich dieses ganze sozialistische System unterstützt, weil es ja gezeigt wird, wie schlecht der Kapitalismus ist und dass den Leuten dort in dem Film deswegen ja die im Untergrund leben müssen.
Da gibt es so ein schönes Begrifflichkeit in diesem Artikel, antiimperialistischer Erziehungsauftrag. Mhm. So, seht diesen Film, dann werdet ihr sehen, was schlecht ist. Hat irgendwie genau das Gegenteil bewirkt. Zum Glück aller, finde ich irgendwie Hip-Hop-Kultur, gerade Graffiti, raus. Ist auch spannend, wie man so ein bisschen in diesem Artikel liest, der auch schon cool zu lesen ist, wie man das halt versucht hat umzusetzen. Schuhcreme, selbst wir haben hier Anfang, Mitte der 80er mit Schuhcreme experimentiert. Weil wir waren jung, naiv, man wusste überhaupt nicht, wo, wie, was man bekommt. Es gab jetzt keine Graffiti-Läden, Spraydosen-Läden am Anfang. Das war schon krass und da ist es noch schwieriger, an solche Sachen ranzukommen.
Voll, also ich finde es auch mega schön, dass es diese Ausstellung gibt, weil ich habe immer das Gefühl, dass so ein bisschen vergessen wird, dass Hip-Hop auch in der DDR schon stattgefunden hat und auch im Osten stattgefunden hat. Deswegen umso schöner, dass es da eine Ausstellung zu gibt.
Für mich so ein bisschen auch so eine Zeitreise in meine eigene Vergangenheit. Ich komme ja noch aus einem Land, was noch weiter östlich ist, aus Rumänien. Und da habe ich als kleiner Junge jetzt das Graffiti-Ding nicht ganz so groß mitbekommen. Aber ich habe mich vor einiger Zeit mit einem DJ-Kollegen aus Bukarest unterhalten, der halt immer noch aktiv ist und der auch so ein etwas älteres Semester ist und der auch so als einer der ersten DJs gilt, der in Rumänien auch Partys geschmissen hat und der natürlich auch sehr mit der Graffiti-Kultur verwurzelt ist. Und da hat er mir auch, also wir haben halt ein mega langes Gespräch gehabt über Videocall und haben auch über alles Mögliche geredet. Und da war Graffiti natürlich auch ein zentrales Thema. Und das ist so von den Strukturen her ziemlich ähnlich, wie es in der DDR war. So diese politischen Strukturen, was erlaubt war und was nicht, was verpönt war und was als absolute Straftat galt. Graffiti war ja absolute Straftat. Ich meine, es ist ja immer noch. Wobei es ein bisschen entspannter bei den Leuten ist, wenn es halt um die Begrifflichkeit Kunst geht, wo er Base nicht mit einverstanden ist. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend und solche Sachen, wie man da rangegangen ist an diese ganze Thematik und wie die History dahinter ist, das ist absolut sehenswert. Und ich finde solche Sachen auch tausendmal geiler als irgendwelche offiziellen Ausstellungen von irgendwelchen bekannten Künstlern oder Street Artists. Also ich glaube, da kriegt man wesentlich mehr an richtig purem Graffiti-Flavor geboten, als jetzt bei so in Anführungsstrichen Mainstream-Veranstaltung.
In dem Artikel wird ja auch von so O-Töne aufgegriffen. Corinth, ein Pseudonym eines damaligen Writers, erzählt halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, damals als es losging, wenn du das hier so liest, dass er damals beim Sprühen auf der Straße oder an der Straße irgendeiner an der Wand von der Polizei angesprochen wurde und er einfach gesagt hatte, ich bin noch nicht fertig und ich mache jetzt weiter, so nach dem Motto, und die Polizei hat ihn dann in Ruhe gelassen. So, ja, mach mal weiter. Wir wissen zwar nicht, was du da machst, aber es ist wohl schon okay so.
Ehrenmann. Ja, die haben das wahrscheinlich auch noch nie gesehen und dachten genau. das muss so irgendwie. Der wird schon wissen, was er macht.
aus heutiger Sicht so, ne? Wird niemals funktionieren, schön eine S-Bahn bemalen und da kommt der Hund hinter dir hergelaufen. Aber ja, es ist schon ein bisschen zu lesen, gerade wenn man doch, Dan hat das ältere Semester angesprochen, mit dem man so ein langes Gespräch führen kann. Das ist dann so Romantik pur dann schon so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist also dass sich an seine eigenen, Nostalgie an seinen ersten Baby-Steps in dieser Hinsicht so erinnert, die 30, 40 Jahre her sind, eventuell schon. Finde ich ganz cool. Aber auch für junge Leute natürlich, die sich so ein bisschen erstens für die Geschichte des eigenen Landes und dann, wenn sie Hip-Hop oder Graffiti-affin sind, das in Kombination finde ich sehr, sehr spannend.
Auf jeden Fall, große Empfehlung. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik, würde ich sagen. Dan, was haben wir denn hier?
Ja, ich glaube, Bass hat sich was ausgesucht, oder ich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Nee, kommt von dir.
Kommt von mir, okay. Ja, ich habe mich ein bisschen im Berliner Untergrund umgeguckt, was denn passen könnte. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel Material. Und ich bin letztendlich bei einer EP aus dem Jahr 2015 hängen geblieben. Storch oder Affen-EP. Bin hier schon voll auf US-Style unterwegs. Ja, MC Bomber und Max Stream, die beiden, also ein sehr bekannter MC und auch ziemlich bekannter Producer im Underground aus Berlin, die haben sich für diese EP zusammengetan. Und ein Song habe ich mir rausgesucht, wo auch noch Morlock Dilemma auch noch gefeatured wird, nämlich Grenzdebiler. Also mehr Berlin Underground geht nicht.
Hören wir mal rein, wa?
Da sind wir wieder bei Backspin Love and Hate und wir bleiben gleich beim Thema Film und zwar auch gleich beim Thema Beat Street. Wie gesagt, ich bin ja auch ein großer Fan davon, habe den ein paar Mal geguckt schon für ein Uni-Projekt und jetzt ist hier nochmal ein Trailer aufgekommen. Ich habe mir den ehrlich gesagt gar nicht angeguckt, weil ich dachte mir so, okay, ja, ich habe den Film ja schon dreimal gesehen, aber Bass hat da was entdeckt. Und zwar unveröffentlichte Szenen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Du denkst so, ja, Bass, was hast du da für ein komisches Thema für Love and Hate ausgepackt?
Ich dachte mir so, hey, kenn ich
doch
schon.
Gar nicht so viel geschrieben. Aber da, ja, in diesem Trailer, der Official Trailer von 1984 von Beat Street, von den MGM Studios, kursiert da so ein Treibgut im Netz, worüber ich dann auch über andere Leute gestolpert bin, die das Ding gepostet haben. Und da dachte ich so, die Szene kenne ich gar nicht. Okay, das kenne ich. Oh, die Szene kenne ich gar nicht. Komisch, wieso rappt ein Kool Moe Dee da auf der Straße? Oder im Hintergrund. Also ein Song von Kool Moe Dee, so im Hintergrund des Trailers, der so auf den Soundtrack, der ja zwei LPs lang ist, also Volume 1 und Volume 2, wo man locker hätte diesen Song auch aufpacken können und sollen, weil er einfach dope ist. Finde ich ganz cool. Also ein Thema für die Die Hard Fans, wie wir selber hier sind, Love and Hate, für die Kultur hier, Kulturauftrag abarbeiten, finde ich super, weil es eben auch von so Die Hard Fans gepostet wurde. Hier, guckt mal her, da werdet ihr irgendwie, und wenn es nur ein paar Sekunden Filmszene ist, die es nicht in den eigentlichen Filmen geschafft haben, ich finde, mit mich kann man sowas catchen, mit mich kann man mit sowas mehr catchen als mit einem Grammy, der an Jay-Z oder Kendrick Lamar verliehen wurde.
Ich frage mich, ob es noch mehr von diesem unveröffentlichten Material gibt, weil wenn da wirklich noch irgendwas irgendwo in den alten Schubladen schlummert, dann wäre das ja auch mal was für zum Beispiel das 40-jährige Jubiläum nächstes Jahr.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es, da bin ich gerade überfragt. Also Leute da draußen, hört ihr das? Es gibt ja die Beat Street DVD. Es gibt, glaube ich, so ein bisschen Off-Takes oder Out-Takes, aber das ist dann irgendwie dann gerade so ein Trailer, der ja eigentlich gar nicht mehr so richtig der offizielle Trailer ist oder der vielleicht bevor der Filmschnitt, gibt's ja auch so, ne? Trailer, bevor der eigentliche Filmschnitt fertig war und der Film in die Kinos kommt und dann finden sich diese Szenen, die man für einen Trailer benutzt hat, in dem Film gar nicht wieder. Sowas gibt's ja auch. Wurde aber auch nicht nachkorrigiert. Aber umso schöner, gerade für die Fans da draußen und für, ja, Emma, die Jüngste hier im Bunde, den Film schon ein paar Mal gesehen. Ja, können wir mal direkt, frag ich doch direkt mal. Also nicht nur für so ein Projekt, für ein Uni-Projekt. Ich hoffe, der Film hat ja auch so natürlich so eine alte Kamelle auf irgendeine Art und Weise. Aber ich finde es schon, auch wenn das eine künstliche Geschichte ist, repräsentiert die Geschichte und der Film ja doch schon sehr, sehr gut diese Hip-Hop-Kultur, gerade die Anfänge der Hip-Hop-Kultur.
Voll, also ich fand den auch total schön. Ich weiß noch, ich habe den damals, glaube ich, auch gar nicht alleine geguckt, sondern noch mit jemandem zusammen. Und ich meine, gerade wenn man jetzt einfach neuere Filme gewohnt ist und auch selbst wenn man sich Dokumentation heutzutage anschaut, ist es ja inzwischen alles sehr viel schneller geschnitten und irgendwie passiert mehr gefühlt als in diesem Film. Also ich habe das Gefühl gehabt, der ist so ein bisschen so langsam vor sich hin und die Story war jetzt auch nicht so mitreißend, aber die Bilder, die da eingefangen wurden, fand ich sehr, sehr schön. Also mich hat der wirklich total, total abgeholt, weil ich dann auch immer das Gefühl bekomme, dass ich so ein bisschen was von der Zeit damals kennenlernen darf. Ne? Ich meine, ich habe das alles nicht mitbekommen und mir geben dann solche alten Filme einfach super viel, weil ich das Gefühl habe, so okay, das ein bisschen nachempfinden zu können. Und dann traue ich dem Ganzen ein bisschen hinterher, dass ich so jung bin und das alles nicht mitbekommen habe. Aber genau dafür sind solche Filme total schön. Also eine klare Empfehlung von mir.
Von uns allen, denke ich mal. Ein schöner Film. Immer wieder auch genau. Eigentlich ja so ein zeitloser Film. Also natürlich, ne, gibt vielleicht Leute, die gucken sich da einmal die Woche an. Aber zu sagen, ach, ich guck mal wieder Beat Street oder oh, da läuft Beat Street im Fernsehen, da klickt man auch nicht weg. Da guckt man vielleicht eine Weile oder zieht ihn sich bis zum Ende rein, denke ich mal, weil es immer wieder irgendwie eine cooler Vibe hat. So.
Aber um den richtigen Flavor zu bekommen, musst du das Ding auf jeden Fall als VHS-Kassette geben. Am besten noch irgendwie von CDF 1984 mitgeschnitten.
Ja, dann so,
um den
schwierig.
Richtigen Flavor reinzubekommen. Nicht dieses Crystal Clear ist jetzt wahrscheinlich der Stream auch nicht, aber ja.
Also was ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja viele Leute, gerade bei solchen Filmen, es gibt bestimmt auch so ein paar Beispiele, die Falk Schacht am besten, die fragen wir mal, wenn wir mal wieder in der Sendung haben, welche synchronisierten Hip-Hop-Filme oder so richtig schlecht sind. Also da gibt es mit Sicherheit ein paar richtig schlecht synchronisierte, aber ich würde mal behaupten, Beat Street ist ziemlich gut synchronisiert, also vom Feeling her. Da gab es auf jeden Fall extrem viel Stuff, wo ich sagte, boah, ey, dann gucke ich, auch wenn dann nicht immer das Englische so sattelfest ist, aber dann gucke ich lieber das Original.
Ich glaube, ich habe es bis jetzt auch immer nur in der deutschen Version gesehen. Wäre vielleicht mal ein Ding, das nachzuholen, nochmal auf Englisch. Aber leider nicht auf VHS. Das ist schwierig, tatsächlich.
Ich gebe dir die VHS. Ich habe die bestimmt noch auf dem Dachboden irgendwo.
Ja, aber wo soll ich dir denn hier reinschieben? Ja,
ich habe noch eine Kiste mit VHS-Tapes. Da ist alles Mögliche drauf. UMTV Raps.
Oder du brichst in das...
Aber ich habe ja kein VHS-Abspiel.
Ja, kriegen wir hin. Hier eBay kann man zeigen, zu verschenken.
Du brichst einfach in das Museum für hamburgische Geschichte ein. Ich glaube... Die Beat Street VHS-Kassette liegt da in irgendeiner Glasvitrine. Also.
Ah, okay. Aber ich würde sagen, genug von Filmen hier geredet im Radio. Wir hören noch ein bisschen Musik wieder dann.
Ja, bei dem Thema bietet sich natürlich der passende Soundtrack zum Film an. Beat Street, auch ja, richtig cooler Soundtrack. Und da habe ich mir den Titelsong sozusagen rausgesucht, jetzt von Grandmaster Melly Mel and the Furious Five. Beat Street Breakdown. Beat Street, the king of the beat.
Sehr schöner Song. Und damit bis gleich bei Backspin Love and Hate. Wir kommen langsam zur Zielgeraden hier bei Backspin Love and Hate zusammen mit Dan, Bass und mir mit Emma. Und Bass und ich waren fleißig und haben unsere Hausaufgaben erledigt, worüber wir jetzt sprechen wollen. Und ich habe gerade schon gehört, bei Bass sah es heute ähnlich aus wie bei mir. So in letzter Minute noch kurz vorher aus dem Internet was abgeschrieben.
Ja, nö, es war also ich bin ja tatsächlich kein Spotify-Hörer. Also jetzt für Recherche und mir werden Links zugeschickt und guck mal hier oder irgendwelche Spotify-Links. Bei Instagram zu neuen Songs höre ich da rein oder rip mir die. Wer hat eine Empfehlung für einen guten Instagram-Ripper? Her damit, sonst gebe ich ein bisschen Geld aus. Ist ja auch okay. Und dann schnell mal den Song, den du mir vorgelegt hast, nochmal 2-3 Mal laut hier, als ich nach Hause kam von der Arbeit und alles aufgebaut habe. Nochmal so ein bisschen reingeflötet hier den guten Song.
Ja, willst du vielleicht gleich mal erzählen? Fandest du ihn denn wirklich gut?
Ja und nein. Prinz P hast du mir vorgelegt, genau. Unsere Hausaufgabe. Prinz P mit dem Song Telegram-Gruppe. In einem Wort geschrieben. Das war okay. Prinz P, kann man lieben, kann man hassen. Mal gucken, hat ja ein neues, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, aber ist recht neu, ne, oder?
Ja, Anfang des Monats, glaube ich.
Ist das rausgekommen. Ja. Textlich, musikalisch, ich weiß gar nicht, ob er sich musikalisch mit sehr modernen Flächen, Synthesizer, sehr synthetischen Beats. Ich weiß gar nicht, ob er sich da in die Richtung, ich kenne jetzt etwas ältere Sachen nicht, ob Prinz P schon länger so diesen Film fährt, ist, wenn man meinen eigenen Musikgeschmack ein bisschen kennt, würde ich sagen, boah, ey, Nein, ich höre ein bisschen hin und Prinz Pi hat immer auf seine eigene Art und Weise immer viel zu sagen und er macht für sich auch immer das Maul auf im Positiven und seine Gedanken lässt er auch freien Lauf. Und das hat er in vielen von diesen LP habe ich so ein bisschen durchgeskippt, dann tatsächlich auch, weil ich so hören wollte, ob der Sound sich so ein bisschen ändert oder so ein roter Faden ist. Und auch textlich ist er sehr immer bei diesen sehr gesellschaftskritischen Themen und der Song Telegram-Gruppe ist ja auch sehr, sehr gesellschaftskritisch, was mir sehr, sehr gut gefällt. Erinnert mich dann irgendwie inhaltlich immer an meinen guten Freund Albino aus Kiel, der auch sehr gesellschaftskritisch und kein Blatt vor den Mund genommen hat, aber Prinz Pi auch ja eine Fanbase und eine Hörerschar, wo man sagen kann, hey, guck mal, ich glaube, er wird ja auch geliebt für seine gesellschaftskritischen ein bisschen verkopften, naja, so sehr verkopft ist der Song dann nicht, aber schon sehr gesellschaftskritisch, wo er wirklich sehr viel Anklage betreibt in dem Song. Finde ich ganz gut. Musikalisch catcht er mich halt nicht so mit diesen sehr modernen synthetischen Sounds. Tut mir dann immer leid, wenn ich sage, so, ich kann dir leider nicht so gut zuhören oder
aber ich glaube, ich finde, gerade bei dem Song geht es ja wirklich sehr wenig um den Beat. Also,
ja.
Es ist ja. Es
geht um viele so, Leute, die sich so einfach in die eigene Tasche lügen, alles nur zum eigenen Vorteil. Irgendwie die Schuld wird von sich gewiesen, irgendwie, ne? So, er sagt schon so: Leute, es sind so viel Scheiß, die Peoples, würde man im Amerikanischen wahrscheinlich sagen, unterwegs. Ich finde den Song erstmal inhaltlich echt gut.
Ja, voll. Also mir hat er auch sehr gut gefallen, vor allem weil Prinz Pi bei den Alben davor so ein bisschen eher in so einer poppigeren, weichgespülten Liebes-Liebda-Sache abgebogen ist. Und da fand ich jetzt die zwei Songs, die ich von dem neuen Album gehört habe, einfach wieder schön, weil das eine war so ein krasser Storyteller, der jetzt so ein bisschen gesellschaftskritisch, also mir hat der eigentlich ganz gut gefallen. Genauso wie den Hausaufgabensong, den ich von dir bekommen habe. Und zwar war das Mackie Burley Nuts mit Gold. Ich glaube, der ist auch schon der ist noch relativ neu, aber ich glaube, der ist so im Winter rausgekommen. Und als ich den das erste Mal...
Nee, tatsächlich ist er erst vor 2-3 Wochen oder
ja,
so.
Ja, okay, aber da war es halt noch echt kalt. Und grau und
ach so,
dunkel.
Okay, ja.
Also so, das meine ich. Und ich habe den beim ersten Mal hören so gar nicht gefühlt, einfach weil das so ein total positiver Song ist und es geht um einen Spatz und alles ist Gold. Und draußen war es aber total grau und nass und dunkel. Und deswegen konnte ich beim ersten Mal hören nichts mit anfangen und habe den jetzt aber heute wieder gehört, auf dem Weg nach Hause. Und die Sonne hat geschienen und da habe ich plötzlich... ja, das total fühlen können und fand es sehr, einfach sehr positiv, was er da erzählt hat und konnte damit mitgehen. Ich finde ihn generell auch einen sehr sympathischen Typ, so ich verfolge den auf Instagram auch und finde auch total lustig, was er da macht. Der hat ja so verschiedene Formate, glaube ich, wo er immer mal wieder Musik auch empfiehlt oder irgendwelche, wie du jetzt deine Internet-Treibgüter, sowas hat er auch mit so sinnlosen Sachen, die man für teuer Geld kaufen kann.
Ja, aber er ist in erster Linie einfach ein guter Rapper und den Song mag ich auch besonders. Hat auch schon stattgefunden bei mir jetzt im Mix, gerade aktuell. Gold, ne? Also ist da so ein bisschen, er klagt ja so ein bisschen diese erste Weltproblematik an. Ne? Alle, ne, fängt ja damit an, dass er darüber berichtet, sein Geld, Portemonnaie zu verlieren und, ne, und darüber regt man sich auf. Da gibt es viel schlimmere Sachen. Wie der Spatz. Es hat dir schon mal einen Spatz auf der Schulter was ins Ohr geflüstert. Also er hat eine witzige Geschichte draus gemacht. So, hör mal zu, mein Kleiner. Das Leben ist einfach Gold. Also egal, wie es dir geht oder was dir passiert, ist das, was du gerade machst, das, was du gerade im Leben machst und bist, so schlecht ist es gar nicht, wie es vielleicht anderswo einfach ist. So. Schon ganz gut.
Ja, also hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ich habe auch was sehr Schönes für dich für nächste Woche. Diesmal gar nichts Aktuelles, sondern schon ein bisschen länger draußen von der Kabuff-Klick. Was willst du machen, heißt der Song. Die habe ich nämlich vor kurzem live gesehen und dachte mir so, ey, das sind so krasse Jungs, niemand kennt die. Bass muss ich die jetzt anhören. Das waren die Gedanken, die ich dazu hatte.
Sehr gut. Vielleicht mal ein Song, der auch in meinen Mix reinpasst. Also Prinz P mag ich inhaltlich. Musikalisch würde er nicht so wirklich zu unserem Flavor passen, aber gerne. Kabuff-Klick. Du bekommst von mir einen top aktuellen Song von Ono und Len Beam. Produziert von Len Beam aus München. Der liebe Ono, von vielen alten Hasen noch, von Walk in Large bekannt. Aber jetzt auf deutschen Rap-Faden schon ein bisschen länger unterwegs. Mit dem Song Weil es dich gibt. Mit den Feature Galf und Roger. Roger von Blumentopf. Oder ehemals Blumentopf. Gibt es ja auch nicht mehr, leider die Truppe. Aber auch ein sehr cooler Song. Würde mich mal interessieren, auf welches deine Lieblings-Punchline dann in diesem Song ist.
Okay, okay. Ich bin gespannt. Ich werde es mir anhören und bin auf jeden Fall, freue mich schon aufs nächste Mal. Denn wir sind jetzt hier auch schon am Ende angekommen von dieser Sendung. Das nächste Mal dann, glaube ich, auch mit einem Special-Gast wieder. Na, sind wir nicht alleine.
Ja, wenn alles passt, dann haben wir einen Gast dabei, genau.
Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis dahin. Macht's gut. Es war sehr schön. Adios.
Gruß an Nico. Bye bye.
Und Gruß an Nico.
Haut rein. Ciao, ciao.
Was ich lieb. Was ich hasse. Was ich lieb. Was ich hasse.